Long Story Short, der Buchpodcast mit Carla Paul und Günther Keil. Vier Buchtipps in jeweils 60 Sekunden mit Interviews und Insider-Infos.
Herzlich willkommen bei Long Story Short, eurem, ja, wahrscheinlich Lieblingsliteratur-Podcast. Auch diesmal haben Günther und ich euch wieder sehr viele, vielfältige und auch vielseitige Bücher mitgebracht. Günther, wollen wir gleich mal einsteigen? Was steht bei dir auf der Leseliste?
Gerne, legen wir gleich los, denn wir haben ja heute 6 Titel. Als du gerade gesagt hast, viele Titel, viele neue, habe ich mir gedacht, stimmt, diesmal besonders viele und deswegen fangen wir besonders schnell an. Ich habe gleich mal ein Zitat für dich, Carla. Die Scheibe dreht sich, Finger schnippen im Takt, die Pailletten an den Kleidern schimmern, auch die große Schleife über dem Gesäß des Servierfräuleins da vorn. Der volle Saal beginnt zu schwingen, pausbäckige Damen schauen einander ungläubig an und prusten los. Der Text ist frech, die Gesellschaft exaltiert.
Sehr spannender Stil, auch tolle Atmosphäre. Man kann sich das gleich, also man hat gleich so ein Gefühl, dass da übertragen wird irgendwie. Klar, da scheint eine Party zu laufen, vielleicht in den 60er Jahren. Viele Pailletten an den Kleidern. Es gibt einen Saal, Adjektive wie frech, exaltierte Gesellschaft. Also eher im historischen Rahmen.
Hast du sehr, sehr gut kombiniert und es ist sogar noch ein bisschen früher, als du dachtest. Die Tanzenden haben nämlich Spaß im Jahr 1926 in New York. Das ist eine der beiden Zeitebenen. Die andere spielt dann in der Gegenwart. Und worum es geht, sage ich euch jetzt in 60 Sekunden. Long Story Short für Dana Grigorja, Das Gewicht eines Vogels beim Fliegen. Erschienen bei Penguin. Willkommen im New York der 20er Jahre. Die Stadt glitzert und mittendrin staunt ein junger Bildhauer, der gerade mit dem Schiff aus Paris gekommen ist. Konstantin Arvis hat in einer Galerie seine erste große Einzelausstellung und verliebt sich in die Fotografin des Galeristen. Beflügelt von diesen berauschenden Ereignissen schwebt der Künstler durch New York und muss aufpassen, nicht abzuheben. Knapp 100 Jahre später, also jetzt, schreibt eine junge Frau an einem Roman über den Bildhauer. Dora ist mit ihrem Sohn und einem Kindermädchen an die ligurische Küste gereist, um Ruhe für ihr Romanprojekt zu finden. Sie gleitet also in Gedanken ins New York der 20er Jahre und stellt fest, dass sich ihr eigenes Leben, ihre Kunst, ihre Liebe mit jener von Konstantin vermischt. Das ist ein funkelndes, vitales Buch über Kunst und Liebe, über einen Bildhauer und eine Schriftstellerin auf seinen Spuren. Charmant und beschwingt, mit Stil und Eleganz umgesetzt, ganz wie das Cover zeigt, hat die Geschichte etwas Helles, Leichtes, Schwebendes, aber auch mit Unterbrechungen und Überraschungen.
Das klingt sehr, sehr spannend, aber ich habe natürlich auch das Gefühl, mit so mehreren Zeitebenen, es gibt einen berühmten Künstler oder eine Künstlerin jeweils als Vorbild, einmal aus der Gegenwart, dann natürlich die damalige Zeit. Es geht um Liebe, es geht auch so ein bisschen um Selbstverwirklichung. Das hat man vielleicht schon 100-mal gelesen. Was macht denn hier jetzt das Besondere in diesem Roman für dich aus?
Zunächst mal die Kürze. Ich verstehe voll deine Skepsis und wenn ich, glaube ich, jetzt diesen Pitch gehört hätte, dann hätte ich mir auch gedacht, ja, habe ich tatsächlich schon 100-mal gehört, aber das ist viel kürzer umgesetzt, es ist auch eleganter umgesetzt, finde ich, so ein bisschen literarischer. Also es ist nicht so dieses aufs Schielen des ganz, ganz großen Publikums, sondern das hat was Eigenes, Elegantes, Charmantes. Das hat mir sehr gefallen, also es ist nicht so erzwungen und auch nicht so überfrachtet, wie viele dieser Romane, die dann immer so ein bisschen posen müssen und so viel aus der Vergangenheit und aus der Gegenwart mit reinbringen. Das ist hier eigentlich ziemlich reduziert. Insgesamt sind es nicht mal 300 Seiten. Das wäre jetzt so eine der Dinge, die mir wirklich gefallen haben.
Und diesen Bildhauer, über den hier geschrieben wird, oder auch die junge Frau, die schreibt. Also ist die junge Frau, die schreibt, unsere tatsächliche Autorin? Und gab es diesen Bildhauer wirklich? Oder ist alles, was ja völlig, völlig in Ordnung ist, alles frei erfunden?
Es ist schon eher frei erfunden, aber basiert schon auf bestimmten historischen und auch gegenwärtigen Situationen. Also diese Reisen zwischen den, ja, zwischen den Zeiten und auch zwischen den Orten, also New York auf der einen, Italien auf der anderen, kennt die Autorin ganz gut, denn Dana Grigorgia ist in Europa auch viel unterwegs. Sie wurde in Bukarest geboren, hat dann Germanistik und Niederlandistik studiert und lebt seit vielen Jahren mit ihrer Familie in Zürich, also so ein rumänisch-schweizerischer Hintergrund. Und ich glaube, sie weiß ganz gut, wie das ist, wenn man so zwischen den Kulturen pendelt, wie man sich so mit verschiedenen Kunstformen auskennt. Und ich denke, da ist schon viel auch von ihr selbst mit eingeflossen.
Und man muss sagen, wer jetzt auf der Suche ist nach einem vielleicht eher klassischen historischen Roman, ist man da bei ihr an der richtigen Adresse. Denn sie ist ja auch mehrfach ausgezeichnet worden und nominiert für große Preise, für den Deutschen Buchpreis, den Schweizer Literaturpreis. Das heißt, da erwartet einen vielleicht auch vom Stil her was anderes, als wenn man zum Beispiel Ini Lorenz gerne liest.
Ganz großer Unterschied, genau. Das ist jetzt nicht so ein Stapelroman vom Flughafen, den man, auch wenn man sonst gar nicht liest, einfach mal mitnimmt und so runter wegliest. Das ist schon was wirklich gut überlegt ist und, wie ich glaube ich schon mehrfach gesagt habe, elegantes. Ja, diese Eleganz, glaube ich, hat mich wirklich auch wirklich in den Bann gezogen. Ja, also von daher gut, dass du nochmal nachfragst. Das ist nicht literarisch abgehoben. Das hat mir auch sehr gut gefallen. Es ist gut lesbar, aber es zählt schon eher in die Kategorie hochwertig.
Sehr gut. Das Gewicht eines Vogels beim Fliegen auf mehreren Ebenen, eine Reise in die Vergangenheit. Ja, ein bisschen, sagen wir mal, von hinten nach vorne denken wir auch mit dem Buch, das ich mitgebracht habe. Zuallererst mit einem, glaube ich, sehr, sehr beispielhaften Zitat. Der hauptsächlichste Unterschied in den intellektuellen Kräften der beiden Geschlechter zeigt sich darin, dass der Mann zu einer größeren Höhe in allem, was er nur immer anfängt, gelangt, als zu welcher sich die Frau erheben kann. Mag es nun tiefes Nachdenken, Vernunft oder Einbildungskraft oder bloß den Gebrauch der Sinne und der Hände erfordern.
Okay, ich schüttel hier gerade den Kopf. Ist das jetzt Satire? Wundert mich aus deinem Mund, sowas zu hören. Für Mario Barth vielleicht ein bisschen zu wortgewandt, aber ungefähr die gleiche klischeehafte Einstellung. Carla, wäre nicht eigentlich jetzt die Literatur das gewesen, die das ein bisschen differenzierter darstellt und die ich auch eher dir zutraue? Ich komme gerade nicht mit.
Ja. Treffer versenkt, würde ich sagen. Das Zitat ist natürlich, also erst recht nicht von mir, sondern es stammt von einem vermeintlich klugen Geist, und zwar von Charles Darwin und seinem Buch Die Abstammung des Menschen von 1871. Und ich finde schon, dass man anhand dieses Zitats sagen kann, es war ein Autor seiner Zeit oder einfach ein grundsätzlich misogyner Mann, der mit dieser Einstellung und diesem Blick auch die Wissenschaft geprägt hat. Und damit das nicht so bleibt und wir sowohl die Vergangenheit und damit auch die Gegenwart neu im Idealfall ein bisschen gerechter verstehen und gestalten, hat eine Frau jetzt ein sehr, sehr kluges Buch darüber geschrieben. 60 Sekunden, long story short. Beklaute Frauen, Denkerinnen, Forscherinnen, Pionierinnen, die unsichtbaren Heldinnen der Geschichte von Leonie Schöler, erschienen illustriert und gebunden im Frühjahr 2024 im Penguin Verlag auf 416 Seiten. Unser Wissen über die Vergangenheit, sie prägt unsere Gegenwart und damit natürlich auch die Zukunft. Nur, wer hat eigentlich bis heute bestimmt, was wie erforscht und beschrieben wird? Wer hat notiert und veröffentlicht und in der Presse und Büchern darüber geschrieben, was vermeintlich wahr ist und sein wird? Männer. Männer, die, und ich finde, das kann man ihnen ja kaum vorwerfen, erstmal männliche Sichtweisen weitergeben, den sogenannten Bias. Und die, das wäre dann schon wirklich vorzuwerfen, dies als einzig richtig verstanden und zementiert haben. Die Journalistin Leonie Schöler, die in diversen Medien als auch auf ihrem reichweitenstarken Instagram-Kanal seit Jahren über die weibliche Rolle in der Geschichte aufklärt, Forscherinnen vorstellt und Vorurteile entkräftet, sie schreibt darüber ebenso informativ wie auch unterhaltsam. Man lernt auf jeder Seite und dennoch ist die Lektüre anstrengend. Denn wir erfahren nicht nur viel über Frauen, die seit jeher einen ebenso wichtigen Teil der Geschichte einnahmen, die Wissenschaft, Politik, Medien und Kultur prägten und dann entweder bekämpft, ignoriert oder unterdrückt wurden, sondern auch über die eigenen Vorurteile und die strukturelle Benachteiligung, die auf uns alle wirkt und die wir oft unbedacht weitergeben. Zum Beispiel auch, wenn wir Webseiten nutzen, die KI programmieren oder unsere Kinder erziehen. Spannend ist das aber. Es ist lesbar, ohne jegliches Vorwissen und ich finde sehr notwendig für uns alle. Denn Das beweist das Buch. Eine gerechtere Gesellschaft braucht vielfältige Sichtweisen und verteilte Privilegien. Und dafür profitieren wir dann auch alle.
Absolut, stimme ich dir voll und ganz zu. Das ist wichtig, das ist notwendig immer noch, obwohl es ja zum Glück seit ein paar Jahren einige Bücher in die Richtung gibt und auch zum Glück einige Filme. Ich finde es auch gut, dass die Rolle der Frauen, die wichtige Rolle der Frauen, die sonst früher immer so im Hintergrund abgebildet wurden, jetzt auch einfach stärker, ja, in den Vordergrund gerückt wird, da wo sie hingehören. Das ist wichtig, ja.
Ja, denkt man tatsächlich, es gab jetzt, also man muss dazu sagen, das Buch passt natürlich sehr, sehr gut zum Frauenkampftag, dem jährlichen, aber wir wollen ja nicht, und das haben wir, deswegen sprechen wir ja im Podcast eigentlich auch oft genug darüber, das nicht nur bei diesem Tag belassen, ist tatsächlich die Sichtbarkeit in Filmen zurückgegangen, was die Präsentation in Hauptrollen angeht. Mhm. Und ist inzwischen, wenn man so die Blockbuster durchzählt, sind wir, glaube ich, wieder bei 33%. Mhm. angelangt. Also von daher, es wird viel darüber gesprochen, wie zum Beispiel, sagen wir mal, Barbie jetzt den Film angeht oder viele weitere Filme. Aber tatsächlich sagt die Statistik was anderes. Und deswegen ist es weiterhin notwendig, dass wir darüber reden, dass wir darüber nachdenken, dass wir darüber lesen. Ich würde mich nur freuen, wenn es, also das Buch wird verkauft über das Label, über das Cover als feministisches Buch. Ich finde aber, feministische Anliegen sind gesellschaftspolitische Anliegen. Und würde sich ein Buch genauso mit anderen, also diskriminierten Bereichen beschäftigen, wie zum Beispiel natürlich mit Armut, mit Ost-West-Konflikt, mit weiteren diskriminierten Bereichen, hat das nicht dieses Label. Und so befürchte ich, lesen es halt dann doch wieder nur Frauen. Was, also immerhin, aber eigentlich gehört sozusagen ins Allgemeinwissen. Das Absolut. Ist so das einzige Problem, das ich damit habe tatsächlich, dass es dann immer noch in diesem Bereich ist und die Menschen, die es eigentlich lesen müssten, weil es sie einfach mit als Teil betrifft, also die, auch die 50% Männer oder eben die Frauen, die bisher noch nicht drüber nachgedacht haben, die fühlen sich dann wieder nicht als Teil dieses Problems und damit auch nicht als Teil der Lösung. Und das finde ich schade. Genau. Aber ansonsten ist wirklich ist ein großartiges Buch. Es ist wichtig. Es hat mir viel beigebracht. Es ist sehr spannend geschrieben. Ich finde, man kann durchaus schon so mit 12, 14 anfangen, ehrlich gesagt, was so den Schreibstil angeht oder auch die Illustrationen und die Fotos. Aber es sollte deutlich weiter raus aus dem feministischen Kontext und mehr in Richtung Gesellschafts- und allgemeinen Politik.
Stimme ich dir absolut zu. Also dieser Stempel feministisch kann abschrecken. Er ist sicher oft berechtigt oder wichtig, aber oft wäre es besser, man würde ihn weglassen. Ja, genau wie du sagst, weil es geht ja nicht darum, dass es nur feministisch oder vor allem feministisch ist. Es geht darum, dass es ein wichtiges Thema ist. Also Punkt. Und es ist für alle. Und das sollen auch so viele Menschen, vor allem so viele Männer wie möglich lesen. Da bin ich ganz bei dir.
Oder sich vorlesen lassen, gibt's auch als Hörbuch.
Das ist immer gut, genau. Ein Hörbuch gibt's übrigens zum Schluss dieser Folge dann auch noch von mir als Extra-Tipp. Und Carla, du hast mir gesagt, du hast jetzt so zwischendrin auch noch einen extra Kindertipp.
Ja, weil ich mir dachte, das Buch von Leonie Schöler ist, und das sieht man auch auf Instagram, sie erreicht da schon eine relativ junge Zielgruppe, was ich auch erst recht gut finde, wenn auf Social Media sich also auch Jugendliche mit diesen Themen beschäftigen. Aber wir wollen sie ja eigentlich noch früher prägen oder ihnen früher erzählen, wie wichtig auch feministische Aspekte in jedem Bereich sind. Und es gibt auch ein schönes neues Kinderbuch, das erschienen ist im Februar. Das heißt Der Tag, als die Frauen streikten. Und das ist ab 6 Jahren. Das ist illustriert von Linda Olafsdottir und geht eben um den berühmten isländischen Frauenstreiktag im Jahr 1975. Und da haben eben wirklich mal alle Frauen ihre Arbeit niedergelegt. Und das hat ziemlich viel verändert. Ich finde, das sollten wir. Also wo ist jetzt, wenn wir einen Frauenkampftag haben, wo wird denn noch gekämpft? Gott sei Dank nicht gegeneinander, sondern eben füreinander. Oder wo wird sich noch angezeigt sozusagen, wie wichtig die Arbeit ist, die da geleistet wird, wie wichtig diese Rolle ist. Und das behandelt eben dieses schöne kleine Kinderbuch Der Tag, als die Frauen streikten von Linda Olafsdottir. Da lernt man auch selber, glaube ich, immer noch mal ein bisschen was oder erinnert sich zurück, dass es da, also wie wenig selbstverständlich eigentlich diese Rechte sind und wie hart dafür gekämpft werden musste. Und wenn man diesen Aspekt der Geschichte nochmal besprechen möchte, auch mit Kindern, dann kann man das damit ganz, ganz zauberhaft gezeichnet. Und dann werden auch die politischen Inhalte dahinter eben wirklich kindgerecht nochmal erklärt. Ganz toll gemacht, hat mir viel Freude bereitet, habe ich genauso viel gelernt, glaube ich, wie Kinder daraus mitnehmen. Jetzt erschienen bei Pressel Junior.
Vielen Dank, Carla. Das passt wirklich perfekt, denn ich habe auch ein Buch für Kinder. In meinem Fall geeignet ab 12 Jahren, auch perfekt zum Vorlesen geeignet und auch ein wirklich wichtiges aktuelles Thema. Jeremy Dronfield, Fritz und Kurt, 60 Sekunden Long Story Short, erschienen bei CBT, übersetzt von Birgit Franz. Was können wir tun gegen Rechtsextremismus, Antisemitismus und Rassismus? Auf die großen Demos wie im Februar zu gehen, das ist schon mal ein Anfang, klar. Und dieses Buch vorzulesen oder zu empfehlen, kann vielleicht auch ein kleines bisschen bewirken. Denn es ist die wahre Geschichte von zwei Brüdern und ihrem Vater, die als Juden in den 1930er Jahren von den Nazis verfolgt wurden. Fritz und Kurt heißen sie, 1923 und 30 in Wien geboren, also noch Kinder bzw. Teenager, als sie 1938 nach dem Einmarsch der Nationalsozialisten in Lebensgefahr geraten. Vater Gustav und Fritz werden zunächst ins Konzentrationslager Buchenwald deportiert. Als Gustav nach Auschwitz verlegt wird, folgt Fritz dem Vater freiwillig. Der jüngere Bruder Kurt erhält die Möglichkeit, in die USA auszureisen und wächst bei einer amerikanischen Familie auf. Mit Mut, starkem Willen und der Hilfe von Freunden überstehen Gustav und Fritz die brutale Zeit in den KZs. Und tatsächlich schaffen sie es, nach dem Ende des Nazi-Horrors zurück nach Wien zu kehren. Der Tag wird kommen, an dem wir frei sind, heißt ein Kapitel. Und dieser Glaube ans Gute ist der vielleicht beeindruckendste Aspekt dieses Buches.
Ich wünschte, wir bräuchten diese Bücher nicht mehr. Nicht nur als Erinnerung, sondern auch als Mahnung dessen, dass wir heute anders denken und handeln sollten. Aber sie sind weiterhin notwendig. Du hast gesagt, glaube ich, ab 12. Es ist ja natürlich trotzdem ein unfassbar schweres Thema für Kinder. Also wenn ich mich in mein Alter zurückerinnere, gar nicht richtig, also es ist gar nicht begreifbar, wenn wir Erwachsene uns schon so schwer tun. Wie geht denn der Autor damit um, das zu übersetzen sozusagen, kindgerecht?
Das funktioniert auch über die Illustrationen. Klar, zum einen über den Text, der ist kindgerecht, der ist wirklich lesbar, aber man kommt um die harte, brutale Realität natürlich nicht drumrum. Aber dazu kommen die Illustrationen und die, finde ich, schaffen auch so diese Gratwanderung. Das ist realistisch, aber es ist kindgerecht und natürlich vereinfacht in den Illustrationen. Das heißt, wir sehen natürlich trotzdem die Szenen im KZ, die ausgemergelten Gesichter, die Körper, aber es ist möglich, es anzuschauen, weil es eben nicht ganz so hart ist wie die realen Fotos, die es ja auch aus dieser Zeit gibt. Also ich finde, das ist die richtige Mischung aus brutaler Realität und angenehmer Illustration, wenn man das Wort angenehm überhaupt da verwenden mag. Das ist sehr gut gemacht. Das ist so, dass ich mir oft gedacht habe, ja, könnte funktionieren bei Kindern, bei Jugendlichen.
Von Jeremy Dronfield gibt es doch bereits ein Buch, aber eher für Erwachsene über dieses Thema.
Ja, eigentlich ist es die Ergänzung für Kinder und Jugendliche. 2019 erschien sein Buch für Erwachsene. Der Junge, der seinem Vater nach Auschwitz folgte, heißt dieses Buch. Und vielleicht sollten wir auch noch dazu sagen, das alles ist ja eine wahre Geschichte. Das ist wirklich passiert. Und Jeremy Dronfield hat das anhand von Aufzeichnungen von Fritz und Gustav und von Gesprächen alles aufgearbeitet und in seine Bücher eingebaut. Zuerst eben für die Erwachsenen und jetzt ganz neu für Kinder ab 12.
Sehr gut. Und ein ebenso wichtiger Teil unserer Geschichte, aus dem wir im Idealfall nicht nur über die Literatur lernen sollten. Aber ich finde es gut, dass es eben auch immer wieder thematisiert wird, auch in die Popkultur eingebaut wird, damit wir nicht vergessen. Ebenfalls um einen europäischen Krieg geht es in meinem Backlist-Tipp. 60 Sekunden Long Story Short. Michael Schischkin mit Briefsteller. Übersetzt von Andreas Tretner, erschienen erstmals 2012 und nun im Taschenbuch im Penguin Verlag auf 380 Seiten. Sascha und Volodya, ein frisch verliebtes Paar, sie werden durch den Krieg getrennt. Es ist nicht dieser, der aktuelle Krieg, es könnte eigentlich jeder sein. Sie schreiben sich Briefe, Die Tage, wenn ich gar Wochen und Monate brauche, um anzukommen, um dem anderen zu vermitteln, es gibt mich noch. Halte durch. Dieses Leben existiert und ich erzähle dir davon. Sie erzählen sich von all den Kleinigkeiten, die ihren Tag bestimmen, der Natur, dem Himmel, den Menschen um sie herum, und sie halten sich gegenseitig fest daran, am Alltäglichen, am kleinen Glück. Fast zu schön ihre Worte und Beschreibungen für die Grausamkeiten, zu romantisch ihr Vorsatz, in all dem Leid auch noch an die Liebe glauben zu wollen. Durch die teilweise eher absurd schöne Sprache und die wechselnden Blickwinkel entsteht schnell ein Sog, der einen in eine völlig andere Zeit abtauchen lässt. Und dennoch findet man immer wieder Verbindungen in die Gegenwart. Wie die großen russischen Erzähler schreibt er, Michael Schischkin, und hat einen Roman entworfen, der nur auf den ersten Blick eine Liebesgeschichte aus Kriegszeiten ist. Und der dann, doch ganz unerwartet, eine völlig andere Entwicklung nimmt.
Das klingt wunderbar. Vielen Dank, Carla. Und ich muss sagen, ich kannte den Autor noch nicht. Ich bin wirklich froh, dass du ihn rausgezogen hast, denn er ist ja wirklich einer der meistgefeierten russischen Autoren der Gegenwart. Woran sich meine Frage anschließt, naja, dann kann er wahrscheinlich gar nicht in Russland leben, oder?
Ja, tatsächlich ist er auch, glaube ich, bei uns relativ unbekannt. Ich glaube, da geht's wirklich schon eher um den russischen oder russischsprachigen Raum. Er ist in Moskau geboren und lebt aber seit 1995 in der Schweiz. Da sehr, sehr bekannt ist die Eroberung von Ismail, ein Roman, für den er auch ausgezeichnet wurde mit dem Booker Prize für das beste russische Buch des Jahres. Und auch jetzt hier für Briefsteller hat er einige Preise bekommen. Ich finde sehr verdient, weil es einfach auf mehreren Ebenen, also es ist, wenn man es analysiert, das ist ein guter Buch, ein gutes Buch natürlich auch für Lesekreise oder für Schulstunden. Dann entdeckt man auf mehreren Ebenen sehr spannende stilistische Mittel. Man kann es aber auch einfach genießen. Und ich finde ja, die russischen SchriftstellerInnen haben auch so einen ganz speziellen Stil. Sie schreiben sehr, sehr viel von der Härte und von der Kälte Russlands, die sich dann auch in den Menschen spiegelt, die sich in den Handlungen spiegelt. Sie sind sehr, sehr, sehr geprägt von einem patriarchalen Krieg immer und immer wieder. Und es macht natürlich ganz viel. Also auch die Verluste in den Familien prägen auch das Schreiben. Ich finde, das liest man hier wieder. Und dann doch immer wieder sozusagen dieser Wille, Schönheit zu sehen, über Schönheit zu schreiben, Liebe zu entdecken. Davon findet man ganz, ganz viel. Ich habe es sehr, sehr gern gelesen. Und dann, ja, dann ist es möglicherweise alles doch anders, als man denkt. Und damit man da nicht zu viel weiß, um Spoiler zu vermeiden, würde ich darum bitten, wer möchte, lässt sich einfach so auf das Buch ein und liest nicht den Klappentext.
Was wir verraten können, aber du hast es ja schon angedeutet, das ist also schon klares Genre Briefroman.
Ja, ja, und das ist ja leider aussterbend, denke ich, ne? Weil ich meine, wie wollen wir das, wenn wir jetzt über die Gegenwart erzählen und über die Zukunft erzählen werden, dann müssen wir WhatsApp-Verläufe verwenden oder Instagram-DMs, in die man sich gegenseitig slidet. Das ist natürlich jetzt nicht so ein schönes Mittel wie der Briefroman, wo man auch so viel aufbauen kann, weil in der Zwischenzeit wieder viel passiert ist, dann ahnt man noch. Und ich hatte auch eine Brieffreundin als Kind und als Jugendliche. Was für ein schönes Gefühl das ist, natürlich immer zu warten, sich zu denken, kommt heute einer, kommt morgen einer, und das dann zu zelebrieren, das auszupacken, sich auch viel Zeit zu nehmen, zurückzuschreiben. Ja, also ich mag das wahnsinnig gerne, und auch hier ist es, man taucht ein, es ist, beide Seiten sind glaubwürdig erzählt. Ja, es wäre noch mal, oh Gott, ich höre mich so rückwärts gerne, wer noch mal von früher lesen möchte, der kann da auch eintauchen, und ich freue mich, wenn das heute noch verwendet wird. Jetzt muss man sagen, der ist natürlich auch schon 10 Jahre alt, der Roman. Ganz schön, ganz liebevoll, ein großer europäischer Roman. Ich habe ihn sehr, sehr gern. Auf sehr vielen Ebenen sehr gern gelesen.
Du, Carla, ich finde es super, wenn du von alten Zeiten schwärmst, weil ich bin ja der deutlich Ältere von uns beiden. Und wenn du das machst, super. Toll, wenn wir die Rollen so aufteilen diesmal. Da habe ich
und
nichts
tatsächlich,
dagegen.
Tatsächlich hat mich auch Michael Schischkin ein bisschen an einen auch sehr erfolgreichen europäischen Erzähler erinnert, den du jetzt noch mal kurz empfiehlst.
Ja, Alex Capu, ich habe noch ein Hörbuch mitgebracht. Ihr habt ja sicher mitbekommen, dass er einen neuen Roman veröffentlicht hat. Das war ja schon Anfang des Jahres und gleich in die Bestsellerlisten gerutscht ist. Das kleine Haus am Sonnenhang, erschien bei Hansa, aber eben auch als Hörbuch im Hörverlag. Und ich dachte mir, das passt super heute zum Abschluss. Und freut mich, Carla, wenn du sagst, die beiden haben auch so ein bisschen was Ähnliches in ihrer Erzählweise. Diesmal bei diesem Buch ist Alex Capu ja fast noch ein bisschen gelassener als sonst. Das ist so ein Buch über seine eigene junge Erwachsenenzeit, als er anfing, Romanautor zu werden. Ja, es geht so um die Liebe zur Literatur, das Schreiben im Exil und ein Leben im Einklang mit sich selbst. Die Geschichte beginnt in den 90er Jahren in Italien und sie wird, das hört ihr jetzt gleich, in seinem typischen Schweizer Tonfall gelesen. Hören wir mal rein.
Als ich noch ein ziemlich junger Mann war, nicht mehr Student und noch nicht Schriftsteller, habe ich für fast kein Geld im Piemont ein kleines Haus gekauft. Es war ein wirklich kleines Haus. Ganz allein stand es in einem Seitental eines Seitentals an einem terrassierten Sonnenhang, der wohl einst ein Rebberg gewesen war. Hinter dem Haus befand sich ein Schuppen fürs Brennholz, davor ein kleiner Ziegenstall und das Waschhaus. Auf den obersten Terrassen wucherten ein paar alte, knorrige Stöcke, die im Herbst schwarze, süße Trauben trugen. Wenn meine damalige Freundin und ich mit unserem gelben Renault 4 aus der Schweiz anreisten, bogen wir in Sichtweite des Hauses von der Strada Provinciale ab und schlingerten auf einem Feldweg hinunter zu einem ausgetrockneten Bachbett, das wir mit Karacho durchqueren mussten, um es auf der anderen Seite den steilen Hang hinauf bis zum Haus zu schaffen. Wir blieben den ganzen Sommer in dem kleinen Haus. Meine Freundin studierte Rechtswissenschaften in Bern. Ich hatte meine Anstellung als politischer Journalist bei der Schweizerischen Depeschenagentur gekündigt, um meinen ersten Roman zu schreiben. Das Leben war billig. Ums Geld verdienen würden wir uns im Winter wieder kümmern. Und wir hatten noch keine Kinder. Oder noch nicht so viele. Das Haus bestand im Wesentlichen aus 4 Meter dicken Bruchsteinmauern, von denen niemand wusste, wie alt sie waren, und einem Ziegeldach obendrauf. Der wichtigste Raum war die Wohnküche, dort gab es einen langen Eichentisch und einen offenen Kamin. Nebenan 2 Kammern, in denen man schlafen konnte. Getragen wurde das Ganze von einem dunklen, feuchten Gewölbekeller, in dem hinten aus einer moosigen Felswand das ganze Jahr frisches, kühles Quellwasser sprudelte. Von der Quelle floss das Wasser in einer offenen Rinne über den Kellerboden zur Tür, dann unter der Schwelle hindurch ins Freie und hinüber zur Tränke des Ziegenstalls, um schließlich als dünn gewordenes Rinnsal durch ein Loch in der rückseitigen Stallmauer hinunter auf die nächste Terrasse zu tröpfeln, wo ein knorriger Feigenbaum im immer feuchten Erdreich prächtig gedieh. Ich stellte mir gerne vor, dass in grauer Vorzeit einer unserer Ahnen die Quelle entdeckt haben mochte, als er am damals noch bewaldeten Sonnenhang einem Hirsch nachstellte oder ein entlaufenes Schaf suchte und dass er eine Lichtung in den Wald schlug und über die Quelle das Haus baute, um das kostbare Wasser für sich und die Seinen in Besitz zu nehmen. Es stand an unverbaubarer Lage mit freier Sicht aufs Dorf, das sich jenseits des Bachbetts in etwa 1 Kilometer Entfernung auf der Schattenseite des Tals befand, weil dort die Strada Provinciale durchführte. Dicht an dicht standen die Häuser beisammen, beschützten einander vor den Widrigkeiten der Zeitläufte und bildeten ein hübsches kubistisches Ensemble in Terrakotta, Schiefergrau und Gliziniengrün, das sich während der trägen Mittagsstunden, die wir oft im Schatten des Nussbaums in der Hängematte verbrachten, gern betrachtete.
Das ist ganz wunderbar erzählt vom Autor höchstpersönlich, Alex Capu, mit »Das kleine Haus am Sonnenhang«. Damit schließt er ab für heute. Long story short, insgesamt tatsächlich 6 Bücher. Die nächste Folge gibt's dann wieder in 2 Wochen, einen Buchclub. Und die Links zu den besprochenen Büchern, die findet ihr in unseren Shownotes, sowie alle Infos zu den Titeln und vorherigen Folgen auf longstoryshort-podcast.de.
Zu Risiken und Nebenwirkungen lest am besten den Klappentext und fragt eure LieblingsbuchhändlerInnen vor Ort.
Ihr kennt das schon, wenn ihr Lust habt. Wir freuen uns sehr, wenn ihr uns bewertet auf den Plattformen, auf denen ihr uns jeweils hört, bei Apple, bei Spotify, wo auch immer und natürlich auf unseren sozialen Kanälen, wenn ihr uns Feedback gebt oder wenn ihr uns weitersagt. Und vielen, vielen Dank an alle, die das ja sehr regelmäßig tun.
Long Story Short ist eine Kooperation zwischen Carla Paul, Günther Keil und der Penguin Random House Verlagsgruppe.
Happy Reading!